Als ich auf der Bibelschule war, haben sie uns glaubhaft gemacht, dass es in der Bibel keine wirkliche Gemeindeordnung gibt. Also nichts, wo man jetzt sagen kann, eine Gemeinde muss die und die Liturgie haben. So wie wir es vielleicht von der Kirche her kennen, wie wir es von uns her kennen. Wir haben ja auch eine gewisse Liturgie. Ihr merkt das ja, Lobpreis, also Einleitung, Lobpreis, Predigt und dann Abschluss und so weiter. Ist ja auch eine gewisse Liturgie. Aber mit diesem Gedanken bin ich aufgewachsen als Pastor und habe mir dann so eigene Gedanken gemacht. Aber in letzter Zeit merke ich, es ist nicht ganz richtig. Es gibt eine Art Gemeindeordnung in der Bibel. Und zwar möchte ich euch das mal vorlesen. Das ist im Kolosserbrief. Ich hoffe, ihr habt mal eine andere Übersetzung dabei, weil ich lese es jetzt, wie ihr ja wisst, aus meiner Lieblingsübersetzung der Volksbibel, weil es sehr, sehr deutlich dort kommt. Ihr könnt es natürlich zu Hause dann auch in eurer Bibel nachlesen und merken, dass es doch sehr ähnlich ist. Also Kolosser 3, 12 bis 17. Weil Gott euch ausgesucht hat, weil ihr etwas ganz Besonderes seid und weil Gott euch ohne Ende liebt, könnt ihr auch anders miteinander umgehen. Ihr könnt euch wirklich lieben und nett zueinander sein. Ihr müsst euch selber nicht so wichtig nehmen. Achtet lieber darauf, dass andere nicht zu kurz kommen, und geht entspannt und geduldig miteinander um. Noch deutlicher geht's doch nicht, oder? Das sind doch ganz klare Anweisungen, oder nicht? Geht noch ein Stück weiter. Streitet euch nicht. Und wenn euch jemand geärgert hat oder mies zu euch war, dann seid bereit, ihm das zu vergeben. Das hat Jesus ja schließlich auch getan. Hey Leute, am wichtigsten ist es, sich zu lieben. Wenn ihr die Liebe nicht habt, dann fehlt euch das Beste. Jesus hat euch ermöglicht, Frieden mit Gott zu haben. Darum soll dieser Frieden euer ganzes Leben bestimmen. Gott möchte, dass das bei eurer ganzen Gemeinde der Fall ist. Dafür könnt ihr ihn echt danken. Sorgt dafür, dass die gute Nachricht von Jesus bei euch immer wieder erzählt wird. Lasst euch erklären, was sie bedeutet. Macht euch gegenseitig Mut, indem ihr zusammen Lieder zu Gott singt, Psalmen betet oder einfach Musik für Gott macht. Ihr habt doch genug Grund dazu, oder? Egal, was ihr macht, ob ihr gerade redet oder irgendwas arbeitet, macht alles so, dass Jesus seine Unterschrift darunter setzen könnte. Und bedankt euch bei eurem Papa im Himmel. Ist das eine Gemeindeordnung oder nicht? Deutlicher geht es doch eigentlich nicht. Das bedeutet Gemeinde. Das bedeutet das Miteinander in der Gemeinde. Wisst ihr, wir sind ja Menschen, die Beziehungen brauchen. Menschen, die keine Beziehung haben, wären wunderlich. Wenn ihr so diese Menschen seht, die vielleicht einsam sind oder Männer, sage ich jetzt mal ein bisschen pauschal, die sehr, sehr lange noch keine Frau gefunden haben, die werden etwas wunderlich. Ich weiß nicht, ob ihr solche kennt. Das sind schon recht merkwürdige Gesellen. Und eine Frau wird sehr schwer haben, einen solchen Mann zu ehelichen, weil der ist echt ein bisschen komisch. Der ist das nicht gewöhnt, so mit einer Frau oder mit jemandem zusammenzuleben. Also es ist nicht das, was Gott möchte. Gott möchte uns nicht alleine stehen lassen. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen andere Menschen. Und deswegen hat Gott Beziehungen geschaffen. Die Ehe ist zum Beispiel so eine Erfindung von Gott. Eine Frau, ein Mann kommen zusammen, bilden eine Gemeinschaft, sind dann zusammen. In der Schule merkt man, man sucht Freunde, man sucht so eine Gruppe, mit der man zusammen sein möchte. Arbeitskollegen. Da ist man ja auch kein Einzelkämpfer hauptsächlich, sondern man ist da irgendwo in so einem Team. Und irgendwie ist der Mensch immer mit Beziehungen beschäftigt. Am Anfang ist das ja so, wenn man Teenie ist, dann macht man die unmöglichsten Sachen, damit man ankommt, damit man auch in dieser Beziehung wachsen und leben darf, die so um einen herum ist. Also Beziehungen sind schon etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir brauchen halt intakte Beziehungen. Und ganz besonders Kinder, wer so aus geschiedenen Elternhaus kommt, der weiß, wie viel das in Kindern kaputt macht, wenn Eltern sich trennen, aus welchen Gründen auch immer, wie das doch so etwas kaputt macht in den Menschen. Wir brauchen Freunde und wir brauchen gesunde Eheverhältnisse. Erst der Mann ist im Betrieb richtig gut und stark, der ein gesundes Eheverhältnis hat, der eine gesunde Ehe lebt. Glaubt es mir. Wenn ein Mann keine gesunde Ehe hat, und ich denke, das Gleiche gilt für eine Frau im Berufsleben genauso, dann ist er nicht wirklich fähig, diese Dinge zu machen. Also wir brauchen eine gesunde Grundlage. Und da sollte sich keiner von verrückt machen oder so, dass er denkt, ich kann das auch ohne meine Frau durchziehen. Das haut nicht hin. Ich habe das gemerkt, wenn man im Dienst ist, ist es vielleicht ganz besonders. Aber wenn die Frau nicht mitzieht aus irgendeinem Grund, kann man sowas nicht machen. Viele Missionare habe ich gehört, die wieder nach Hause gegangen sind, weil ihre Frau es nicht geschafft hat, sich auf diese fremde Kultur einzulassen. Also wir brauchen Beziehungen. Beziehungen sind ganz, ganz wichtig. Allerdings sind Beziehungen auch genau das, was die meisten Probleme verursacht, oder? Denkt mal an eure Beziehungen. Habt ihr euch noch nie mit eurem Ehepartner gestritten? Oder in der Gemeinde gab es da noch nie irgendwelche Streitereien oder Unstimmigkeiten? Mitnichten. Ne? Je näher man sich kommt, das ist so ein Naturgesetz, desto mehr reibt man sich aneinander. Desto mehr fallen einem Dinge auf, die am anderen vielleicht etwas merkwürdig sind. Oder man kommt mit der Einstellung des anderen nicht so zurecht und man reibt sich daran und all diese Dinge verursachen Streit. Im besten Fall versteht man den anderen nicht, ist vielleicht so ein bisschen auf Abstand mehr. Hoppla, was ist das denn für ein komischer Vogel? Was hat der denn für eine komische Einstellung? Oder. Und es gibt dann ja auch noch andere Dinge, die in so einer Beziehung laufen. Zum Beispiel, wenn einer etwas egoistischer ist, schnappt sich das beste Schnitzel am Mittagstisch, das größte, oder die letzte Wurst, die ich doch eigentlich hätte essen wollen, ja? Und schon fühlt man sich ungerecht behandelt. Klar, wir Erwachsenen sehen da galant darüber, manchmal jedenfalls. Bei Kindern ist das ja ganz besonders schlimm. Kennt ihr die Geschichte vom letzten Schnitzel im Krieg? Da war so eine reiche Erbin, die hat da Soldaten eingeladen zu sich im Schloss während des Krieges, weil sie ihnen ihre Dankbarkeit zeigen wollte, dass sie so toll das Land verteidigen und so weiter und so fort. Und es gab ja im Krieg nicht so sehr viel zu essen und sie hatte richtig aufgefahren, ganz viele Schnitzel oder Koteletts oder was auch immer, jedenfalls leckeres Fleisch, was Männer ja gerne essen. Leider war einer weniger gekommen, als sie eingeladen hatte, also war ein Stück Fleisch übrig. Und das lag da jetzt alleine auf dem großen Teller. Und wie das im Krieg so oft war, plötzlich ging das Licht aus, Stromausfall, und man hörte einen markerschütternden Schrei. Und als das Licht wieder anging, sah man eine Hand und 11 Gabeln da drinne. Da merkt ihr, wie der Mensch gestrickt ist, gell? Man möchte so richtig das Letzte rausholen aus allem. Also es gibt Ungerechtigkeiten und oft wird daraus mit der Zeit Hass. Und Hass ist etwas, was uns zerstört und kaputt macht. Ich hatte in den letzten Wochen ein Buch gelesen, ich hatte, glaube ich, schon mal darüber etwas gesagt. Da ging es um ja diese Franken, Germanen überhaupt, also eigentlich unsere Urväter hier in Europa. Das waren die, die christianisiert worden sind, die mit dem Christsein in Berührung kamen und dann mit einmal das Problem hatten, dass ihre Kultur und die Kultur, die vom Christsein her gelebt werden sollte, sich berührt haben. Und diese Kulturen sind so unterschiedlich gewesen, dass es echt schwierig war, das zu verbinden. Wie ich schon gesagt habe, es gab im Germanischen kein Wort für Mitgefühl oder Barmherzigkeit oder gar Gnade. Gab es nicht. Könnt ihr euch vorstellen, wenn es noch nicht mal ein Wort dafür gab, wie diese Gesellschaftsform war? Die waren recht hart drauf, die Jungs. Ja? Da ging es nicht danach, ob du dies oder jenes gut kanntest, sondern da ging es wirklich darum, dass du möglichst deinen Kopf flach hältst, damit der andere mit seinem Schwert, der ausholt, das verfehlt. Das war die einzige Überlebenschance. Du warst entweder stärker, schneller, oder du warst ruckzuck tot. Sonst hattest du keine Chance zu überleben. Das waren die Germanen. Und sie hatten zwar eine gewisse Hochkultur entwickelt, sie haben auch tolle Schlösser und Burgen gebaut, aber so ganz ist das nicht weggekommen. Das ging bis dahin, dass ein Kirchenvater, der die Bibel ins Germanische übersetzen wollte, Teile des Alten Testamentes weggelassen hat. Wisst ihr genau welche? Die kriegerischen. Weil er keinen Anlass geben wollte für die Germanen, ihre kriegerische Grundhaltung weiterzuleben. Ja? Ach ja, mal so ein Volk ausradieren, steht ja schon in der Bibel. Also haut ihnen die Köpfe ein, fertig. Ja? Kein Problem. Jesus wurde nachher uminterpretiert als ein großer Feldherr. Der wurde dann mit Schwert und Schild und was weiß ich alles dargestellt auf der Kunst. Müsst ihr euch mal anschauen, die alte germanische Kunst, die alten Meister, die dort Bilder gemalt haben. Und da habe ich so gemerkt, das Christentum hat eine gewisse Kultur. Also ich möchte das jetzt nicht als starre Form sehen, aber es gibt eine gewisse christliche Kultur. Und es gibt eine gewisse weltliche Kultur. Und wenn man als Mensch sich für Jesus entscheidet, dann kommt man doch hinein in eine völlig neue Kultur. Und da geht es jetzt nicht darum, beim Essen zu beten, die Haare etwas kürzer zu haben, die Röcke vielleicht etwas länger oder Ohrringe oder was auch immer äußerlich so da mal gefragt gewesen ist. Sondern da geht es ja um das, was ich eigentlich eben vorgelesen habe. Das ist ein Stück christlicher Kultur. Und genauso wie wir heute ganz viel darüber reden, dass sich die Ausländer, die Flüchtlinge migrieren müssen, also in unsere Gesellschaft einfinden müssen, sich kulturell anpassen müssen, genauso schwierig ist das, glaube ich, für einen Weltmenschen, Christ zu werden. Er muss in eine ganz neue Denkweise hineinkommen. Er muss hineinkommen in etwas, was ihm eigentlich von seinem Naturell her, von seiner Erziehung her und von seiner Erlebniswelt her völlig fremd ist. Genauso geht es ja den Flüchtlingen. Ich meine, die kommen hierher und sehen Dinge, die sie sich in ihren kühnsten Träumen nicht hätten vorstellen können. Ich möchte jetzt gar nicht über unsere Kleidung und so weiter reden, aber es gibt hier Dinge, die für sie so merkwürdig und fremd sein müssen, weil sie sie einfach nicht kennen. Genauso wird es uns gehen, wenn wir in diese Länder kommen würden und mit einmal in dieser Kultur hineinwachsen müssten. Das ist unglaublich schwer. Und genauso geht es einem Menschen, und ich denke, auch euch wird das so gehen, dass man hineinwächst in eine Kultur, die uns Menschen völlig fremd ist. Und jetzt denkt bitte nicht gesetzlich. Ich will gar nicht davon reden, was wir für Gebote und Gesetze halten müssen. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es einfach um das, was ich gerade vorgelesen habe. Denn seid doch mal ehrlich, können wir das? Leben wir das? Ich bin jetzt 40 Jahre Christ ungefähr und ich habe da so noch meine Frage in der einen oder anderen Richtung, was mein eigenes Leben betrifft. Ich streite mich nicht immer gut, ich bin nicht so der Streitmensch, aber ärgern tue ich mich auch über Menschen. Und mit der Vergebung habe ich auch so meine Probleme. Jemanden zu vergeben, der mir etwas angetan hat. Mit der Vergebung ist es ja eh schwierig. Aber überlegt euch mal, ihr werdet irgendwann einmal im Himmel sein. Ja? Das ist ein Ort, der genau diese Kultur ausstrahlt. Das ist Gottes Art, ja? Genau das ist der Himmel. Da gibt es Liebe, Annahme, all diese Dinge. Und jetzt überlegt euch mal, passt das denn da rein, so wie wir leben? Ganz frech gefragt, passt du da rein? Jetzt nicht. Wir können uns diese Frage eigentlich nur selbst beantworten. Und genauso wie es vielleicht jetzt den Ausländern geht, die mit dem einen oder anderen Probleme haben und deswegen völlig falsche Entscheidungen fällen, ich drücke das mal vorsichtig aus, ja, genauso kann es uns ergehen, wenn wir dort in den Himmel kommen und mit einmal sind wir einer Kultur ausgesetzt, die unserer so widerspricht. Stell dir vor, dein Lieblingsfeind sitzt beim großen Abendmahl des Lammes neben dir. Ja? Dann geht es dir so wie dem Pastor, der sagt, wenn der in den Himmel kommt, dann will ich in die Hölle. Und wenn der in die Hölle kommt, dann will ich in den Himmel. Aber niemals da, wo er ist. Menschlich verständlich vielleicht. Aber nicht Gottes Art, oder? Ich weiß nicht, ob du jemanden hast, dem du nicht vergeben hast, weil irgendwie in deinem Leben er dir so dermaßen auf die Füße getreten hat oder vielleicht sogar noch schlimmer, dich verletzt hat, dir etwas unglaublich Fieses vielleicht angetan hat. Und jetzt wünschst du ihm nur noch weit, weit weg. Und mit einmal bist du mit ihm zusammen. Auch wenn es ein Weltmensch ist, der jetzt nicht Gott kennt, bist du dir sicher, dass der nicht vielleicht aus irgendeinem Grund sich auch bekehrt? Dann hast du ein echtes Problem, oder? Gott möchte aber, dass wir hineinwachsen in diese neue Kultur. Das ist sein Wunsch. Denn es ist Tatsache, dass wir als Kinder Gottes werden sollen wie Gott. Die Bibel nennt das Heiligung. Ja? Wir sollen sein Ebenbild ausstrahlen. Das wird zwar immer ein etwas unscharfes und vielleicht sogar auch schlechtes Bild sein, verwackelt oder wie auch immer, aber die Richtung ist genau die. Und wenn wir das sehen, was wir gerade gelesen haben, dann ist das eigentlich genau das, was Gott ausmacht. Und er sagt ja auch am Anfang, weil Gott euch ausgesucht hat, oder jetzt mal biblisch gesagt hat, er hat uns erwählt. Ja? Er ist der, der uns erwählt hat. Du bist ein Auserwählter Gottes. Das bist du. Und weil du was ganz Besonderes bist in Gottes Augen. Du bist nicht nur einfach irgendein Fußknabe oder ein Diener oder ein Sklave oder sonst irgendwas, sondern du bist sein Kind, seine Tochter, sein Sohn. Du bist etwas ganz Besonderes und er liebt dich ohne Ende. Das sind die Grundvoraussetzungen. Wenn das nicht so wäre, wäre es noch schwerer, das zu tun, was Gott möchte. Aber weil das ist, was er tut, weil er dich so sieht, ist es doch viel einfacher zu sagen, okay, mir hat er 50 Euro erlassen und dem hat er vielleicht 100.000 Euro entlassen. Ja? Aber ohne diese 50 Euro wäre ich in die Hölle gegangen, die er mir erlassen hat. Und auch wenn der noch ein dickeres Konto hatte, was ihn daran gehindert hat, ist es doch Gnade gewesen. Es ist doch Gnade. Mir wurde vergeben, ihm wurde vergeben. Ich habe etwas empfangen, was ich Gnade nenne, also kann ich es doch auch an ihm weitergeben. Und das ist eigentlich genau diese Art und Haltung, die Gott von uns sucht. Er sucht nicht deine Rechtschaffenheit. Er sucht nicht, dass du perfekt alles beherrschst, was die Bibel vielleicht vorschreibt. Er sucht nicht, dass du alles immer richtig machst, sondern er sucht Barmherzigkeit. Wenn ihr verstanden hättet, dass Barmherzigkeit über die Opfer steht, zum Beispiel hat Jesus mal gesagt, ja, dass Barmherzigkeit wichtiger ist als Opfer. Das hat er zu den Pharisäern gesagt. Er möchte, dass wir lernen, hineinzuwachsen in die Kultur, wenn ich es so ausdrücken darf, dessen, der uns geliebt hat. Gott geht mit uns so um, sonst wären wir am Ende. Sonst wäre nichts in unserem Leben so, wie es hätte sein sollen. Wir schaffen es nicht ohne ihn, ja, ohne diese Barmherzigkeit. Und der, der deine Fußspitzen betritt, ganz genauso. Und ich gehe einen Schritt weiter. Er würde ohne deine Barmherzigkeit auch nicht überleben können. Du brauchst also diese Vergebung für dich selbst und dass du sie anderen gibst. Und mit Gott ist es genauso wie mit dem Manna in der Wüste. Wenn du es irgendwie versuchst festzuhalten, nur für dich, ich habe Barmherzigkeit empfangen, ja, ich bin das, verlierst du es wieder. Ist vergammelt in deiner Hand. Wenn du es aber weitergibst, dann wirst du merken, dass die Barmherzigkeit in deinem Leben zunimmt, dass die Liebe zunimmt, dass das Leben zunimmt. Und es gibt noch einen anderen Aspekt, gerade bei Vergebung habe ich eins gelernt. Vergebung ist etwas, was dich befreit. Es macht dich frei. Es macht dich wirklich frei. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Wenn du jemanden nicht vergebst, ist das wie eine Bindung an diesen Menschen. Du bist an ihn gebunden. Du willst Recht. Du willst Gerechtigkeit. Du willst, dass der bestraft wird. Das willst du, ja. Und so bist du sein Ankläger. Du bist an ihn gebunden. Und dein Streben und Handeln und Denken wird sich um diese Person drehen. Und du wirst nie frei werden. Und wenn es der Person gut geht, dann wirst du ja, Probleme kriegen. Und wenn es der Person schlecht geht, dann wirst du Genugtuung empfinden vielleicht. Aber du wirst dich nur noch um diese Person drehen. Dein Leben wird begrenzt, eingeengt. Und alles das, was du vielleicht an Freiheit und Kraft bekommen hättest können, ist beschränkt. Wenn du aber vergibst, es wirklich loslassen kannst, dann bist du frei. Dann geht dich das nichts mehr an. Dann kann Gott machen, was er will mit der Person. Es ist sein Job. Und genau das möchte er. Interessant ist ja auch, dass in der Bibel sogar im Neuen Testament steht, die Rache ist mein, spricht der Herr. Ja, aber sie ist nicht dein. Denk daran. Das ist nicht das, was Gott möchte. Gott möchte selbst die Sache in die Hand nehmen. Und das tut er auch. Und glaubt mir, wenn er sowas in die Hand nimmt, dann geht's richtig zur Sache. So meine Erfahrung. Aber das ist ein anderes Bild. Wenn du loslässt, und nichts anderes bedeutet für mich Vergebung, ich lasse das los, ich lasse mein Recht auf Vergeltung los. Ich sage ihm, Gott, das ist jetzt dein Job, mach du damit, was du willst. Und dann wirst du frei, dann wirst du wirklich frei. Und du wirst diese Dinge nicht mehr in deinem Leben haben, die dich runterdrücken, die dich down machen oder die dir in irgendeiner Weise dort Schwierigkeiten machen. Natürlich weiß ich aus der Erfahrung in der Seelsorge, dass es ein Prozess ist. Wenn man stark verletzt ist, kann man das nicht sofort. Und es wäre auch falsch, sofort einfach jetzt so daher zu sagen, ich vergebe. Natürlich ist das der erste Schritt irgendwo, dass man in die Richtung will, aber es gehört noch mehr dazu. Unsere Gefühle müssen mit. Wir müssen zum Beispiel erstmal überhaupt realisieren, was ist denn überhaupt Schuld? wie ist er überhaupt schuldig geworden an mir? Also jetzt nicht einfach nur den Schwamm drüber, sondern sich auch mal richtig zu überlegen, das war wirklich Schuld, was der andere gemacht hat. Der hat sich wirklich versündigt. Da mal sich Gedanken drüber zu machen. Und erst dann bin ich ja in der Lage zu vergeben, wenn ich die Schuld benennen kann, wenn ich sagen kann, der hat das und das und das gemacht. Und dann kann ich das erst ausräumen. Und dann muss ich mich ja auch ärgern dürfen, oder? Unterdrückt da nicht eure Gefühle, das wäre falsch. Denn auch Gott wird ärgerlich. Ja, der Zorn Gottes steht ja auch in der Bibel. Also dürfen wir auch mal richtig sauer werden. Aber das ist nicht das Endprodukt, sondern wenn deine Gefühle dann heraus sind, dann kannst du noch Gefühle haben von Trauer, vielleicht von Hilflosigkeit oder, wenn du jetzt zum Beispiel gemobbt worden bist oder sowas, dann hast du ja auch Gefühle der Hilflosigkeit und der Trauer, dass da Menschen so mit dir umgegangen sind. Aber irgendwann kommst du an einen Punkt und dann kannst du sagen, okay, jetzt schließe ich es ab. Meine Gefühle sind raus. Ich habe all das ausgedrückt, was meinem Herz belastet hat. Und jetzt kann ich wirklich vergeben, loslassen. Und an dem Punkt wirst du merken, dass dieser Stachel, der in deinem Herzen steckt, herausgezogen wird und Heilung kommt. Du wirst frei sein von diesen Dingen. Und sie werden dir nichts mehr ausmachen. So kann wirklich das passieren, dass wir langsam aber sicher lernen, diese Dinge loszulassen. Und glaubt mir, in diese Kultur hineinzuwachsen ist nicht einfach. Aber es ist das, was Gott möchte. Liebe. Am wichtigsten ist echt, sich zu lieben. Wenn ihr die Liebe nicht habt, dann fehlt euch das Beste. Kolosser 3, 14. Uns fehlt die Liebe. Und das ist das Wichtigste. Das Schöne an der Bibel aber ist, dass sie uns da nicht im Regen stehen lässt, sondern dass sie uns sagt, es gibt eine Möglichkeit, wenn wir keine haben, welche zu bekommen. Kennt ihr die? Was bedeutet, Liebe zu bekommen? Oder wie können wir die kriegen? Absolut, ja. Aber es gibt noch was ganz Konkretes. Das sagt der Paulus, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Also wenn du Gott darum bittest, dann wirst du die Liebe bekommen. Und zwar in einem Maße, dass du das Gefühl hast, so viel Platz habe ich gar nicht. Da ist so viel Liebe, ja. Ich hatte es euch ja mal mit diesem Meer versucht, als Bild klar zu machen. Und das ist wirklich so ein Riesenmeer. Das ist die Liebe Gottes. Wenn wir uns nur öffnen dafür, wenn wir Ja sagen, die Liebe Gottes ist es. Für mich ist das zum Beispiel ein viel, viel stärkeres Zeichen des Heiligen Geistes als irgendeine Geistesgabe. Wenn die Liebe in unsere Herzen gegossen wird, das ist eine unglaubliche Erfahrung. Und die wünsche ich euch allen, dass Gott uns diese Liebe schenkt. Jesus hat uns das gegeben. Und das ist das Tolle an Gott. Er macht nicht irgendwie uns Druck und sagt so, jetzt strengt euch an, Zähne zusammenbeißen und dann alle in Reihe und Glied los, dass wir das jetzt packen. Sondern er schenkt uns die Dinge, die wir nicht haben. Weil er ganz genau weiß, der Mensch hat eigentlich nicht die Möglichkeit, die Kraft in dieser Welt zu leben, die sich Gott vorstellt. Das haben wir nicht. Und das brauchen wir auch gar nicht erst zu versuchen. Wir können uns aber Gott öffnen. Und das tun wir, wenn wir mit ihm reden, ihn um Hilfe bitten und ihn in unser Leben teilwerden lassen. Und dann wirst du merken, dass die Liebe Gottes dein Leben bestimmt. Vielleicht erst ganz zaghaft. Vielleicht manchmal durch ein schlechtes Gewissen, das du hast, oh, das hättest du eigentlich oder das hättest du eigentlich, sodass du ein bisschen empfindsamer wirst. Und dann wirst du merken, dass das immer stärker auch Teil deiner Persönlichkeit wird und du dann diese Dinge viel, viel schneller kannst. Und so kann man hineinwachsen in dieses Ganze. Und ich wünsche mir so viel, viel mehr, als dass ich mir irgendetwas anderes wünsche, dass es mehr und mehr Gemeinden gibt, die sich an diese Gemeindeordnung halten im Kolosse. Denn eigentlich ist das der wichtigste Teil. Es steht ja auch so schön da, dass es die Vollkommenheit ist, wenn wir lieben. Mir hat mal ein Ältester gesagt, es wäre schön, wenn wir alle vollkommen wären. Er meinte zwar, dass wir keine Fehler mehr machen, aber ich interpretiere das mal so, ich wünsche mir, dass wir vollkommen in der Liebe werden. Ja, weil genau das, das ist, was Gott braucht. Und ich habe mal so in der Kirchengeschichte geblättert, immer dann, wenn Christen angefangen haben, sich der Liebe Gottes zu öffnen, kam Erweckung. Ganz verrückt. Ja. Es gibt da so eine schöne Geschichte, ich habe die bestimmt schon 10.000 Mal euch gesagt. Da war eine Gemeinde, die bestand aus, ich glaube, 6 Frauen. Alte Frauen. Kennt ihr solche Gemeinden? Ja, so von der Logik her würde man sie zumachen und würde sagen, rentiert sich nicht mehr, die sterben sowieso irgendwann aus und dann ist die Gemeinde dicht. Ja. Aber diese 6 Frauen hatten ein Herz. Ein Herz für junge Menschen. Weil die aber so alt waren und das ein bisschen komisch ist, sind die nicht auf die Straße gegangen und haben irgendwelche Traktate verteilt oder sonst irgendwelche Aktionen gestartet, sondern sie haben das gemacht, was sie konnten. Sie haben angefangen, für diese jungen Menschen zu beten. Und das Schöne an dieser Gemeinde war, sie konnten von dem Gemeindehaus auf einen Campus gucken, also auf eine Universität, und konnten sich da die jungen Männer und Frauen anschauen, die dort über den Pausenhof gelaufen sind. Also mehr Motivation geht doch gar nicht, oder? Und diese alten Frauen, die dort als letztes in dieser Gemeinde waren, beteten jetzt, so oft sie konnten, weiß nicht, wie oft es war, für die jungen Menschen. Und wisst ihr, was passiert ist? Eine Erweckung hat sich durch diese 6 alten Frauen ergeben. Natürlich kann man jetzt sagen, gut, da sind noch andere Faktoren zusammengekommen, aber dadurch ist die Methodistenkirche entstanden. Könnt ihr euch das vorstellen? Reicht das nicht? Es kommt nicht darauf an, dass ihr viele seid. Es kommt nicht darauf an, dass ihr jetzt die tolle Evangelisationsmethode entwickelt oder sonst irgendwas habt. Es kommt hier darauf an, dass ihr anfangt, Menschen zu lieben. Und dann habt ihr, was es braucht. Oder diese, wie heißt das, Calvary Church oder so ähnlich. Calvary Church, so. Was haben die gemacht? Die haben diese verrückten Jugendlichen aufgenommen. Erinnert ihr euch noch? 60er, 70er Jahre? Die Blumenkinder, die Langhaarigen, die Drogenjunkies, ja, die Flippies. Die haben die aufgenommen. Die haben die einfach lieb gehabt. Ja? So eine richtig konservative Gemeinde war das. Und ich sag euch, die Jugendlichen haben die Gemeinde total aufgemischt. Nicht nur musikalisch, sondern auch sonst wie. Und die waren so happy, die in Anführungszeichen Älteren, und so voller Liebe für diese jungen Menschen, dass sie geblieben sind. Es ist eine große Bewegung daraus geworden. Ja. Billy Graham, all diese Leute sind daraus entstanden. Also, wenn Liebe da ist, wenn das da ist, was Gott uns als, ja, ich möchte mal sagen, Hausordnung mitgeben möchte, wenn das wirklich in der Gemeinde da ist, spielt es keine Rolle, ob ihr hier auf dem Lande seid oder in der Stadt, ob ihr irgendwo, ja, wie soll ich sagen, künstlerisch begabt seid, dass ihr irgendwelche Sachen findet, wie man Menschen erreicht oder nicht. Es kommt darauf an, dass Gottes Geist eure Herzen berührt und die Liebe Gottes in eure Herzen hineinfließt und ihr diesen Umgang miteinander habt. Alles loslasst, was dem widerspricht, vergebt und ein Neuanfang startet und damit dann dahin kommt, wo Gott euch hinhaben möchte. Das ist eigentlich das Ziel der Gemeinde. So stellt sich Gott Gemeinde vor und wir werden merken, dann passiert auch was. Amen.